Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Das letzte Mal haben wir über den Zentralfriedhof gesprochen und ja. Über das Fegefeuer und über den Himmel. Und heute sind wir an einem Ort oder begeben wir uns zu einem Ort, der am Himmel heißt, am Ende der Himmelstraße. Das ist in Wien-Döbling.
Genau, Oberdöbling, genau.
Oberdöbling. Wie kommt es, dass der Himmel dort ist?
Wie kommt es, dass es am Himmel heißt? Das ist nicht ganz, also ob der Himmel dort ist, weiß ich nicht. Für manche wird das sein. Aber das ist nicht ganz geklärt. Also erstens einmal war Himmel eine Bezeichnung für hochgelegene Rieden im Weinbau.
Aha.
Sowieso. Also das ist jetzt nicht Wien-spezifisch, sondern das war halt ganz einfach so. Und zweitens glaubt man, es hat einmal einen Hofkriegsrat gegeben, sein Name ist uninteressant, im 17. Jahrhundert. Und der hat sich da oben ein Sommerhaus, eine Villa gebaut. Und gewohnt hat er in der Stadt beim Stoß im Himmel.
Ach.
Und da könnte es sein, dass er halt diesen Stoß im Himmel auf den, Latisberg, Reisenberg, wie auch immer, diese Bergeln haben ja alle
Namen,
verlegt hat. Man weiß es aber
also,
nicht,
dass er seinem Gelddarscherl einen Stoß gegeben hat, einen super Baumeister engagiert hat und dann
ja, aber die Straße, heißt ja Stoß im Himmel bei der Wiblinger Straße.
Bei der Wiblinger Straße, genau, wo diese steile Stiege ist, ist das, gell?
Ja, ein Stück weiter, aber da kommen wir schon noch hin.
Da kommen wir schon noch, nur mit der Ruhe. am Himmel gibt es einen keltischen Baumkreis. Ich nehme an, der ist nicht antik.
Der ist nicht antik, das ist der Lebensbaumkreis. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob man esoterisch sagen kann, ich habe keine Ahnung, der angeblich den Jahreskreis symbolisiert. Das sind 40 Bäume.
40?
40 Bäume und es kann jeder seinen Baum mit irgendwelchen, vielleicht Geburtsdaten, ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so...
Also du kennst deinen keltischen Kraftbaum
nicht? Kenne ich nicht, aber wenn man ihn gefunden hat, kann man hingehen und dann liest man, was über sich selbst wissen soll vielleicht. Ich weiß es nicht, ich glaube, man kann auch Musik vorspielen sich. Und am Sonntag, glaube ich, an irgendeinem Tag wird dieser ganze Ort, wird klassische Musik gespielt. Mhm. Sozusagen ein Freiluftkonzert.
Das ist ja schön.
Und das gibt es aber natürlich, das gibt es noch nicht sehr lange.
Ah, da ist ja so eine Art Arena auch, oder so eine, also eben...
Das Oktogon.
Oktogon?
Ja, das ist ein Kaffeehaus, ein Restaurant, ja.
Mhm. Aber der Himmel ist ja ein Teil von einem anderen Berg, du hast zuerst gesagt, vom Reisenberg oder so?
Reisenberg.
Ist der Reisenberg auch ein Teil von einem anderen...
Ja, dahinter ist der Latisberg oder? Und dann fahren wir halt drauf am Kahlenberg. Aber die haben alle verschiedene Namen, diese Hügel. Mhm. Das ist eben der Reisenberg und dann links runter geht der Gspöttgraben. Mhm. Und und dort war schon einmal ein verfallenes Schloss, das hat Bellevue geheißen, auf das im 19. Jahrhundert. Über den Ursprung dieses Schlosses weiß ich ehrlich gesagt nicht sehr viel, aber es war auch ein großer Garten dort, ursprünglich hat diese ganze Sache, wieder bei Adam und Eva anzufangen, ursprünglich hat
den Himmel halt.
Ja, genau, er hat den Jesuiten gehört.
Aha.
Und die Jesuiten sind ja, wie du weißt, 1773 ist der Orden aufgelöst worden. Und
ja.
Die Jesuiten sind aus Österreich vertrieben worden. Mhm. Und die haben das verkauft und dann hat das...
Also das war ein Klostergrund quasi dort.
Genau.
Noch bevor das am Himmel geheißen hat und von diesem...
Vielleicht hat es damals schon am Himmel geheißen, das kann sein, aber das hat halt den Jesuiten gehört. Und dann hat das ein gewisser Graf Kobenzl, Johann Graf Kobenzl, der war hoher Beamter vom Kaiser Franz II. I., der hat das gekauft und hat dort ein Schloss hingebaut. Und zwar ein Stückel weiter hinten, also nicht wo das jetzige Kaffeehaus ist. Mhm. Wir reden jetzt nicht mehr vom Oktogon und vom Lebenskreis, sondern von über der Höhenstraße drüber.
Weil okay, also wenn man ein bisschen weiter
rauf geht, ne, dann hast du dieses Glas-Kaffeehaus und dahinter das kleine Schloss, ähnliche Gebäude, was eigentlich ein Restaurant war. Und wenn man dann noch circa, weiß ich, 400-500 Meter nach hinten geht, war dort das Schloss von Graf Kobenzl. Und das Schloss war schön und gut, aber es hat einen riesigen Garten gehabt. Mhm. Der Garten hat eben auch bis da hinunter gereicht, bis zum Himmel. Mhm. Der war ganz bekannt, da sind die Leute von nah und fern gekommen und haben über den Garten berichtet.
Aber man konnte nicht reingehen damals.
Oh ja,
konnte. Ah, doch,
es war ja, wahrscheinlich als Gast, also öffentlich, mhm, wird er nicht gewesen sein, vielleicht. Und der war ihm sehr bekannt. Und wie der Kobenzl aber gestorben ist, ist der in verschiedene andere Hände gekommen.
Also diese Garten.
Dieser Garten und das Schloss. Und das Schloss. Ja. Immer wieder verkauft worden, verschiedenen Zwecken zugeführt worden. Bis es um Mitte des 19. Jahrhunderts ein gewisser Johann von Soden gekauft hat. Mhm. Dieser Johann von Soden war eine ziemlich dubiose Figur.
Mhm. Und hat, inwiefern dubios?
Dubios war er deswegen, weil er war an und für sich ein Trafikant. Der hat Trafik am Hof
in Wien, also im ersten Bezirk,
in Palais Colalto, das du sicher kennst, das kleine Palais vis-à-vis von der Kirche am Hof. Kennst,
da,
wo der Urbani-Keller drinnen ist.
Ja, also quasi, wenn man vom Schottentor kommt, auf die linke Hand.
Links, ja. Muss man links eingehen. Und,
ah ja, okay.
Und dort hat er Trafik gehabt und hat dann sozusagen eine, ich würde sagen, eine Lotto-Kollektur aufgemacht und hat mit diesem Lotto sehr dubiose Geschäfte gemacht.
Aha. Also das Lotto, also die Lotterien war damals gar doch keine staatliche Lotterie?
Das war eben eine staatliche Lotterie. Das war die Lotterie,
also
war
Glücksspiel, ich meine, damit kann man ja wirklich viel Geld machen.
Glücksspiel, ja, er konnte ja eigentlich die Lose nur verkaufen. Und er hat aber angeblich erstens einmal alte Leute, Analphabeten, die es ja sehr viele gegeben, mhm, hat, betrogen. Dann hat man in seiner Lottokollektur, wenn die Ziehung zum Beispiel in einer Landes, in Linz, sagen wir jetzt,
ja,
war, konnte zu Mittag, wenn die in Linz war, die Ziehung, konnte man bei ihm auf diese Zahl bis am Abend, oder auf eine Zahl, nicht auf diese, bis am Abend setzen.
Obwohl die Ziehung eigentlich schon war.
Ja, aber natürlich, Linz war so weit entfernt, dass es nicht mehr, nur er hat Brieftauben gehabt. Und hat sich mit Brieftauben angeblich diese Lottozahlen
schon früher sagen
lassen. Und er hat das aber dann für sich ausgenützt. Er hat die Lottozahlen selber gesetzt, natürlich, die ihm die Brieftauben gebracht haben.
Das ist ja... Also Betrug, könnte man dazu sagen.
Rein Betrüger. Aha. Und dann hat er das Promessenspiel erfunden.
Was ist das Promessenspiel?
Ja, also das habe ich lang nachdenken müssen, weil das ist ein bisschen kompliziert. Und zwar hat Lose gekauft.
Ja.
Und hat auf diese Lose Promessen an andere verkauft.
Also Anteile?
Naja, er hat das Los faktisch verkauft. Mhm. Er hat dann bekommen eine Provision, oder er hat an dem verdient, mhm, und hat dann natürlich dadurch, dass die Brieftauben gekommen sind, gewusst, welche Lose er verkaufen kann und welche nicht. Weil er durfte ja, er hat ja keine Lotterie als solche aufnehmen machen.
Achso, also es war doch eine staatliche Lotterie.
Staatliche Lotterie, und er hat quasi diese, ich weiß nicht, mir erinnert das immer ein bisschen an Optionsgeschäfte in der Bank.
Ja, ich finde auch, also es klingt jetzt eigentlich auch so, wenn man sich vorstellt, so am Hof hat er seine Trafik gehabt, mit seinem ein heutiges Bild übertragen wird, irgendein geschleckter Typ, der da auf und ab spaziert, dann vielleicht im schwarzen Kamel hochhält, seine Freundin sein, dann irgendwie ins goldene Quartier zum Einkaufen schickt und dann sich eben eine Immobilie kauft. Und die dann,
ja, mit Immobilien
hat
er schon Geschäfte gemacht zuerst, aber ich glaube, die Freundin ins Einkaufen, ins goldene Quartier, hätte er nicht geschickt, weil er war ausgesprochener Geizhals.
Ach so.
Und er hat es dann sogar dazu gebracht, dass er ein Bankhaus gegründet hat. Und
sehr Wahnsinn.
Er war wahnsinnig unbeliebt, weil er wirklich ein furchtbarer Chef war. Furchtbarer, geschaut hat, was die Leute... wie die gearbeitet haben und wann die nichts gearbeitet haben, ist ihnen vom Lohn was abgezogen worden. Und dann hat er sie gekauft, eben dieses Schloss am Kobenzl.
Nur noch mal ganz kurz, wann war das ungefähr?
1855, glaube ich.
Okay, also Mitte des 19. Jahrhunderts, okay.
und hat sich das Schloss angekommen, hat dort eine Jagd gehabt, hat einen Förster gehabt, hat Arbeiter, Holzarbeiter, Waldarbeiter gehabt. Und man sagt, dass er auf der Terrasse gesessen sei und mit dem Fernglas seine Arbeiter beobachtet hat und eine Liste mit Namen neben sich liegen gehabt hat. Und wenn die den Schweiß sich abgewischt haben, hat er einen Stricherl gemacht. Und wenn sie sich geschneuzt haben, hat er einen Stricherl gemacht. Und wenn sie Lulu gegangen sind, hat er wahrscheinlich 5 Stricherl gemacht. Keine Ahnung.
Wahnsinn.
Also jedenfalls, das hat er ihnen alles vom Lohn abgezogen. Also man kann sich vorstellen, wie der verhasst war.
Aber man musste irgendwie trotzdem bei ihm arbeiten,
naja, sicher, weil er
halt ein Arbeitgeber war.
Arbeitgeber. Mhm. Beim Kaiser hat er sich sehr beliebt, bei der Polizei hat er sich sehr beliebt gemacht.
Weil er natürlich dafür ein Spitzel.
Ja, und hat geschmiert wahrscheinlich. Und, und beim Kaiser hat er sich sehr beliebt gemacht, weil er zur Hochzeit von Kaiser mit der Elisabeth, bei Franz Josef und Elisabeth, eine Kapelle gebaut hat am Gspöttgraben, die Sisi-Kapelle, die du vielleicht kennst.
Ja, die auch ein bisschen.
So neugotisch.
Ja, genau.
Ja, die ist vorbei.
Die hat der gestiftet.
Die hat der gestiftet. Und dann ist einmal ein Förster gekommen und der hat 4 Kinder gehabt, hat mit einer Frau zusammengelebt. War aber nicht verheiratet und der wollte halt, hat er Geld gebracht und der Soten hat zu ihm gesagt, er kriegt keinesfalls mehr, im Gegenteil, er schmeißt ihn aus seiner Hütte raus und entlässt ihn und setzt ihn, weil er treibt Unzucht, weil er nicht verheiratet ist und so weiter. Und der ist daraufhin, der hat Hitler oder Hüttler geheißen und der ist gegangen und hat ihn erschossen.
Der
hat den Soten erschossen.
Okay.
Und der Soten, also aufatmen, ist durch Döbling gegangen und über den Graben. Und der
ist sicher nicht in den Himmel gegangen, der ist sicher in die Hölle
gekommen. Der ist in die Hölle gekommen und da war ein riesiges Begräbnis. Die Bonfenebacher haben verdient jede Menge Geld, aber keine Freunde, aber tausende Menschen, die Buh, Buh, Buh gerufen haben.
Wirklich?
Der ist dann in dieser Sisi-Kapelle begraben worden, ist noch immer in der Gruft da, er und seine Frau.
Verheiratet war der Unkustel auch.
Ja, und hat am nächsten Tag ist auf der Kapelle gestanden. In dieser wunderschönen Gruft ruht der schrecklichste Schuft oder so in der.
Haha!
Und er hat einmal gesagt, er hat so viel Geld, dass er sich für 150.000 Jahre Seelen messen lassen könnte. Ob er das gemacht hat, weiß ich nicht. Gut, das war der Soten.
Also der ist in der Sisi-Kapelle begraben, nicht am Zentralfriedhof?
Nein, den hat es, weiß ich mal, nicht.
Er hat also ein Ende gefunden.
Genau.
Aber was mich interessieren wird, vielleicht, jetzt haben wir schon über die Wirkungsstätte von diesem schrecklichen Menschen gesprochen im ersten Bezirk, über Stoß im Himmel haben wir gesprochen. Vielleicht, was hältst du davon, wenn wir uns in der nächsten Folge mal in die innere Stadt begeben und uns dort umschauen.
Können wir machen, machen wir. Gehen wir gleich am Graben, wo der Herr Soten war?
Gehen wir am Graben, wo der Herr Soten war.
Okay.
Ich freue mich schon drauf.
Gut.
Servus für heute.
Servus, Edith.